Danke vielmals, Andreas und Ruth, für das Interview. Und wenn ich so etwas zulasse, dann denke ich, das ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber das sind die wahren Helden. Das sind Perlen. Es ist ja so, Perlen werden ja tief im Meer hin, unter ganz grossem Druck werden die gestaltet und werden schön gemacht. Und irgendwo ist man gerade beim Andreas so etwas von dieser Perle zum Ausdruck kommen. Und ich glaube, Andreas und Ruth, ihr sind ein riesen Segen für uns gemeint. Ihr helft uns, um so aus dieser lauen Gemeinschaft rauszukommen, vielleicht am gleichen Tisch sitzt und miteinander Pizza isst und es ein bisschen lustig hat, was auch schön ist. Zu einer viel tieferen Gemeinschaft, wo man sagt, wir stehen füreinander ein. Und was ist denn das, wenn ein Mensch so leiden muss wie näher und kann sagen, etwas vom Größten, was ich habe, ist oder das Wissen, dass Gott mich liebt. Wie kann ein Mensch, der so viel leiden muss, sagen, Gott liebt mich? Das ist für mich ein riesiges Geheimnis. Und ich glaube, Andreas hat grosse seelsorgerliche Fähigkeiten. Wenn du mal möchtest mit ihm über das reden, dann mach doch das. Ich glaube, da ist ganz viel verborgen, was ich extrem schade finde, dass du nicht... Also müsstest du heute predigen, Andreas, und nicht ich. Du hast viel mehr zu sagen. Danke, dass ihr da seid. In den Ferien, es ist ja Ferien, Frühlingsferien, haben wir so dieses Jahr das, so die Reihe uralte Worte neu gebetet, heisst das. Das bedeutet, dass wir Gebete aus der Bibel rausnehmen und sie ein bisschen auffrischen für die heutige Zeit und überlegen, was könnte das für uns heute bedeuten. Psalmen sind von Gott inspiriertes Gesangs- und Gebetsbuch im alten Israel gewesen. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass die ersten Christen mit den Psalmen gelebt haben. In ihren Gottesdiensten, aber auch im Privaten, haben Psalmen für ihr geistliches Leben eine überragende Rolle gespielt. Psalmen sind unser Schatz. Ein Gebetsbuch und sollen unseren Umgang mit Gott prägen. Beim Lesen von Psalm 131 begegnen wir jemandem, der inneren Frieden und Gelassenheit gefunden hat. Und wenn ich den Psalm so lese und vielleicht dann auslege, dann merkt ihr vielleicht am allerbesten, das ist gratis. Gratisberatung in Sachen Burnout-Prophylaxe oder auch Herzinfarktvermeidung. Und dafür eine grosse Lebensqualität. Ich lese noch den Psalm und ihr könnt ihn mitlesen. Ein Psalm Davids. Herr, mein Herz ist nicht stolz und meine Augen schauen nicht auf andere herab. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die zu groß oder zu wunderbar für mich sind. Ich bin ganz still und geborgen, so wie ein Kind bei seiner Mutter. Ja, wie ein Kind, so ist meine Seele in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. David hilft uns, einen Weg zu finden zur Ruhe. Meine Frau Silvia, die liebt es. Und ich auch, wenn wir gemeinsam frühstücken können. Es kommt immer wieder mal vor, dass die Kinder alle aus dem Haus sind oder so und wir beide frei haben. Und dann darf es auch ein bisschen, dürfte es theoretisch auch ein bisschen ausgedehnter und ein bisschen gemütlicher sein. In vielen Fällen läuft es dann aber etwa so ab, so nach gefühlten 90 Sekunden stehe ich mit der Kaffeetasse auf und gehe wie ein Tiger in der Küche auf und ab, bildlich gesprochen. Silvia weiss sofort, dass mich irgendetwas umtreibt, vermutlich ist es etwas aus der Gemeinde. Es handelt sich um so eine innere Unruhe. Kennst du die innere Unruhe? Manchmal auch die Stürme vielleicht, die einem toben, die Gedanken, die einem gefangen nehmen und einem den Frieden rauben, die Freude verkleinern und das Leben anstrengend machen. Psalm 131 beantwortet die Frage, wie wir zu mehr Gelassenheit und Frieden finden können. Das geht uns alle an. Es gibt drei Finden vom Frieden, die uns der David hier aufzählt. Wenn ich auf Ursachenforschung gehe für meinen inneren Unfrieden, dann sage ich schnell, dass die Umstände halt schwierig sind. Wenn mich jemand fragt, wie geht es? Ja, im Moment geht es ein bisschen stressig und so, aus dem und dem und dem Grund. Der David hingegen ortet Finden von seiner inneren Unruhe in sich selber. Das ist der grösste Unterschied. Wahrscheinlich der entscheidendste Unterschied. Die entscheidende Erkenntnis. Nicht Opfer sein von den Umständen, sondern erkennen, die Finden vom inneren Frieden, die sind in mir selber. Jemand hat den Psalm 131 mal einen Antipsalm daraus gemacht und hat es umgeschrieben. Der lautet dann folgendermaßen. Der hilft uns ein bisschen zu verstehen, wo das Problem liegt. Liebes Ego, mein Herz ist stolz. Ich bin nur mit mir selbst beschäftigt. Meine Augen sind hochmütig. Ich sehe auf andere Menschen herab. Das ist genau das Umgekehrte, oder? Ich jage Dinge nach, die mir zu hoch und zu schwierig sind. Die logische Folge ist, dass ich innerlich ruhelos bin. Das ist ganz natürlich. Wie ein hungriges Baby bin ich ruhelos durch meine Forderungen, Bedürfnisse und Sorgen. Ich setze meine Hoffnungen die ganze Zeit abwechselnd auf alles und jeden. Das ist der Antipsalm 131. In diesen Worten werden drei Finden vom Finden entlarvt und bloßgestellt. Ihr könnt da die drei Finden auch sehen. Der erste ist stolze Selbstverwirklichung. Stolze Selbstverwirklichung. Stolz macht, dass wir uns um uns selber drehen und das Gefühl haben, dass wir zu kurz kommen. In der Lutherbibel heisst es Hoffart. Hoffart. Das ist eines meiner Lieblingswörter. Stolze Selbstverwirklichung. Hoffärtige Selbstverwirklichung. Stolze Menschen halten andere Leute auf Distanz. Sie müssen beweisen, dass sie immer Recht haben und betonen immer wieder ihre persönlichen Rechte. Ich habe doch das Recht auf das und das. Je mehr wir mit uns selber beschäftigt sind und um uns selber drehen, desto unzufriedener und unruhiger werden wir. Das kleine bisschen mehr fehlt uns. Allen Ecken und Enden. Ich will doch nur ein bisschen besser dastehen. Ein bisschen mehr Verständnis von meinem Ehepartner. Ein bisschen pflegeleichtere Kind. Dass man mit mir ein bisschen sensibler umgeht. Wenn ich doch nur ein bisschen gesünder wäre, ein bisschen mehr verdienen würde, ein bisschen mehr Freude am Beruf hätte, ein bisschen erfolgreicher wäre als Unternehmer, als Handwerker, als Student, als Vater, Mutter, als Pastor. Der David wird dazu sagen, solange du gefangen bist in der Verwirklichung von deinem eigenen stolzen Lebenstraum, musst du dich nicht wundern, wenn du in deinem Inneren Unfrieden herrschst. Das ist völlig normal. Wörtlich sagt der David, Herr, mein Herz ist nicht stolz. Der David dreht sich nicht eigensinnig um sich selber. Das Gegenteil übrigens von Stolz ist ja Demut. Und Demut heisst nicht, dass ich gering über mich denke, sondern dass ich nicht ständig über mich denke. Das ist Demut. Das ist der erste Feind. Der zweite Feind heisst Hochmut anderen gegenüber. Die stolze Selbstverwirklichung, der Feind Nummer 1, sagt, es geht um mich. Der Hochmut sagt, verglichen mit dir, müsste es mir ein bisschen besser gehen. Ein grosser Teil von unserem inneren Unfrieden geht darauf zurück, dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns ständig mit anderen vergleichen. Das Vergleichen, das ist das Thema unserer Gesellschaft. Kommt Paris, oder? Kennt ihr das? Du kannst Krankenkasse vergleichen. Du kannst neuestens, das ist in der Zeitung gestanden, vor einer Woche ganz genau, du kannst, wenn du einen Schaden hast beim Auto, kannst du dich an eine Stelle wenden und der geht die Autogarage abklappern und gibt dir noch das beste Angebot, wo du dein Auto kannst reparieren kannst. Komparis, wir müssen alles vergleichen. Wir schauen zum Fenster raus und sagen, du Silvia, hast du gesehen? Jetzt haben doch die Ersten ein neues Haus gebaut und nicht etwa ein billiges. Und sind in der Ferien zwei Wochen lang. In Asien. Und jetzt haben sie noch ein neues Auto. Aber weißt du, mit dem werden sie auch nicht glücklich. Das ist so der fromme Unterton, oder? So der heuchlerisch, fromme Unterton. Reichtum macht ja auch nicht glücklich. Beim Vergleichen können zwei Sachen passieren. Entweder fühle ich mich einem anderen über- oder unterlegen. Beides verursacht inneren Stress, eine Unruhe und Unfrieden. Wenn ich mich überlegen fühle und auf andere herabschaue, dann muss ich andauernd beweisen, dass ich mit Recht auf den anderen schaue und dass ich wirklich gut bin. Sich ständig beweisen zu müssen, dass man etwas Besonderes ist, schafft enorm viel Unfrieden. Man findet sich in einem anstrengenden Hamsterrad wieder. Fühle ich mich hingegen unterlegen, gerät etwas innere Gleichgewicht, genauso aus dem Lot. Es sind dann einfach Minderwertigkeitsgefühle, die mich plagen. Genau genommen. Führt das ebenfalls zu Hochmut? Das ist gar kein Unterschied. Ich schneide zwar schlechter ab, aber denke, eigentlich sollte ich das haben, was du hast. Die Art von Hochmut ist nicht arrogant, sondern verbittert, verurteilend, neidisch und eifersüchtig. Und eben wird oft von uns Christen fromm kaschiert. David sein Rezept, meine Augen schauen nicht auf andere herab. Habt ihr schon mal gemerkt, was für ein Inhalt das der Psalm hat? Das ist unglaublich. Der überliest man einfach so. Das ist ein Lebensrezept drin. Und das war nicht ein Psychologe, das war ein Theologe. Find Nummer 3, der Wunsch, alles im Griff zu haben. Das ist auch so ein Empfind. Alles will im Griff haben. Das meiste, was uns im Leben begegnet, ist sehr fragil oder zerrinnt uns zwischen den Fingern. Vor allem die wichtigen Sachen kriegen wir nicht unter Kontrolle. Schicksal sucht seinen eigenen Weg. Versuchen wir dann noch, die Sachen in den Griff überzukommen, statt Unruhe und Unfrieden. Will ich zum Beispiel beispielsweise sicher gehen, dass mich andere mögen? Beschäftigt mich unaufhörlich folgende Frage: Wie wirke ich auf andere? Was denken Sie über mich? Muss ich mich irgendwie anders verhalten? Wenn ich den Werdegang von meinen Kindern im Griff haben will, werde ich zum Kontrollfreak. Oder meine Frau. Nein, wir beide. Und in der Familie, als erstens kann man nicht schlafen zur Nacht und zweitens entsteht eine Atmosphäre vom Druck, von der Anspannung und von der Unruhe. Vor einer Woche hat uns Leonie einen kleinen Bericht von einer Ferien geliefert und dann hat sie geschrieben, dass sie da auf so einem Berg rauf ist, über das Wasser rein, hat gerade so einen Steg über das Wasser rein, dann ist sie auf dem Berg rauf. Und dann irgendwie hat sie festgestellt, dass es viele Leute dort hatte, das ist anscheinend so ein Aussichtspunkt oder so eine Art, wo man hingeht und plötzlich hat es einfach keine Leute mehr da gehabt. Und das Retrosinn hat sie gemerkt, oh, der Steg ist gar nicht mehr da. Die Flut ist gekommen. In der Zwischenzeit. Und sie haben dann durch das tiefe Wasser durch, bei 10 Grad und wieder zum Land kommen. Und dann haben wir so zueinander gesagt, zum Glück sind wir nicht dabei gewesen. Das hätten wir es noch kontrollieren wollen. Ist mir immer gut, wenn man nicht alles weiss. Letzte Woche bin ich das allererste Mal in meinem Leben mit dem Helm arbeiten. Nicht zu früh applaudieren, nicht zu früh. Das hat ja auch etwas damit zu tun, dass man überall einen Helm anlegt. Man will alles im Griff haben, oder? Man will, dass am Jahr nichts passieren kann, oder? Und ich habe mich bis jetzt standhaft dagegen gewehrt, um irgendwo auch dem ein bisschen Ausdruck zu geben. Ich glaube, man hat es eh nicht im Griff, das Leben. Also, aber ich muss das nicht. Ich muss das niemandem beweisen. Aber ich habe das erste Mal den Helm angehabt und als ich heimgefahren bin, haben mir alle sie gesagt. Die Leute haben mich nicht mehr gekannt, dann dachte ich, ich darf nicht mehr mit dem Helm gehen. Wenn ich sicherstellen will, dass ich gesund bleibe, muss ich alle Vorsorgeuntersuchungen machen. Letztens bin ich in der Apotheke gewesen, da stand über 50, grösser 50, abbiegen zum Darmuntersuch. Oder Darm, ja, der Rudi kennt das, gell? Und ich bin über 50. Also ich müsste einen Haufen Vorsorgeuntersuchungen machen. Der Arzt wird die Augenbrauen heben, wenn er mich sieht, und mich auf T-Negativierung im EKG oder den zu hohen Cholesterinspiegel aufmerksam machen. Wenn du glaubst, du seist gesund, dann geh mal zum Arzt. Du wirst sofort wissen, dass es überhaupt nicht so ist. Wir wissen nicht, und da haben wir auch von Andreas gehört, aber wir wissen nicht, ob wir morgen so krank sind, dass wir unseren Beruf nicht mehr ausüben können. Wir wissen nicht, ob sie uns morgen überhaupt noch brauchen. Wir haben es nicht im Griff. Wenn wir die unkontrollierbaren Sachen dennoch zu kontrollieren zu versuchen, führt das zu schlaflosen Nächten, zu Ängsten und zu Sorgen und zum inneren Unfrieden. Der Frieden ist weit entfernt. Der David ist kein Kontrollfreak. Er hat gesagt, Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die zu groß oder zu wunderbar für mich sind. Was für ein gutes Rezept für uns alle. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die zu groß oder zu wunderbar für mich sind. Der Weg zum inneren Frieden, der Weg zur hohen Lebensqualität, ist euch gegeben. Also, drei Finden. Jetzt, was machen wir mit den Finden? Nachdem wir jetzt die Finden identifiziert haben, können wir uns auf den Weg zum Frieden befassen. Der David schreibt nämlich, ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden. Offensichtlich hat auch der David die Tendenz zur Ruhelosigkeit gehabt. Doch jetzt ist er ruhig und gelassen. Das nährt unsere Hoffnung. Auf dem Weg dazu sollten wir uns zuerst ernsthaft über die Finden vom Frieden, sollten wir ernsthaft die Finden vom Frieden ans Kreuz bringen und Buße darüber tun. Anschliessend müssen sie ausgewertet werden. Wie im Fußballspiel. Am letzten Mittwoch, die auf die Champions League geschaut hat, passiert das selten, aber der Pep Guardiola hat sich brutal verzockt gegen Liverpool. Er hat eine etwas besonders schlaue Aufstellung machen, ein bisschen Taktik ein bisschen ändern, dass es gegen Liverpool passt und so, aber kaum hat er sich versehen, schon 3-0 hinter 3 gewesen. Später hat er mit einer Auswechslung den Fehler korrigiert. Ein Fußballtrainer darf 3 Auswechslungen vornehmen. Das Kontingent brauchen wir auch. Um die Sachen, die sich im Leben nicht bewähren, zu korrigieren. Der David hat die Finden vom Frieden ausgewechselt. Wir können es auch. Vor allem darum, weil wir den ultimativen Sohn von David, den Jesus, kennen. Die erste Auswechslung lautet, die ist mir fast ein bisschen peinlich, habe ich gemerkt, Jesus statt Ego. Er tönt wieder so oberfromm. Ich habe mir lange überlegt, könnte ich das irgendwie umgehen und ein bisschen anders sagen, aber es geht nicht anders. Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Mein stolzes Ego macht mir weise, dass ich der wichtigste Mensch auf dieser Welt bin. Aus Imagegründen würde ich das ja in der Öffentlichkeit nie sagen, aber machen wir einen Test. Nimm mal ein Foto mit einer Menschengruppe. Was ist das Erste, was du machst? Du schaust, ob du drauf bist. Du schaust, ob der wichtigste Mensch auf dieser Welt auch abgebildet ist. Und als Zweites schaust, ob der wichtigste Mensch auf dieser Welt gut abgebildet ist. Das tun wir, weil wir uns selber als furchtbar wichtig erachten. Der Ego und der Stolz müssen runter vom Platz. In die Garderobe, gut duschen. Sonst wird sich der innere Frieden nicht einstellen. Ersetzt werden müssen sie durch Jesus, tatsächlich. Der Paulus meint dazu, 2. Korinther 10, Vers 17, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Und darum braucht es Jesus. Wir brauchen nicht ein Selbstbewusstsein, wir brauchen ein Christusbewusstsein. Wer sich aber rühmt, der rühmt sich des Herrn, wer stolz ist. Der soll nicht über sich selber stolz sein, sondern über den Herrn, über das, was er gemacht hat. Auf Jesus und das, was er für uns tun hat, sollen wir stolz sein. Sind wir auf uns oder auf Jesus stolz? Das Gefühl, ständig zu kurz zu kommen und sich stolz verwirklichen zu müssen, kriegen wir nur weg, wenn wir neu lernen, dass wir in Jesus nicht nur mehr haben, als wir verdienen, sondern auch alles, was wir brauchen. Also mehr, als wir verdienen und alles, was wir brauchen. In Jesus. Die zweite Auswechslung lautet, Nummer 2, klingt auch wieder ein bisschen fromm, aber es ist wahr. Evangelium statt Hochmut. Das Evangelium sagt jedem von uns zwei Sachen. In mir selber, ihr könnt es mitlesen, bin ich sündiger, als ich jemals befürchtet habe. Und sündig meine ich jetzt nicht so moralisch Versäger, sondern sündig meine ich als von Gott trennt. Eine Distanz zu Gott. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Wenn wir diese zwei Wahrheiten verinnerlichen, dann bringt das die zweite Fehlbesetzung unter die Dusche, nämlich der Hochmut. Wenn ich zutiefst erkannt habe, dass ich ein Sünder bin, dann muss ich nicht mehr vergleichend beweisen, dass ich besser bin als der andere. Es gibt ja ein Sprichwort, das heisst, ich glaube, geht auf den Wilhelm Busch zurück, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Dort, wo ich erkannt habe, dass ich ein bisschen aus der Sicht von einem ewigen, heiligen, vollkommenen Gott kein bisschen anders bin als der andere. Da kommt der Ruhe rein. Da muss ich nicht mehr besser sein. Ich habe mal gehört, dass eine Billardkugel ist ja extrem, in der Oberfläche extrem glatt, oder? Aber wenn man eine Billardkugel vergrößern zu einer Erdkugel, dann wäre der höchste und der tiefste Punkt wäre mehr als der Mount Everest und der tiefste Stil vom Pazifik. Ja, selber nachgerechnet, das stimmt. Aber bei der Billardkugel ist alles, ist es eben, man sagt, es ist eben. Und Gott schaut uns so ab, Menschheit. Wir würden jetzt vielleicht sagen, der Täter von Rupperswil ist jetzt im tiefsten Pazifik unten, oder? Und der Pastor ist wahrscheinlich, nein, nicht der Pastor, der Papst. Der ist im Mount Everest oben. Und dann schauen wir uns so ein bisschen, wer gehört etwa wo hin, oder? Aber aus der Sicht von einem vollkommenen, heiligen Gott, gibt es überhaupt keinen Unterschied. Hast du das gewusst? Und die Sicht müssen wir überkommen. Wer wirklich erkannt hat, wie gross Gottes Gnade und Liebe ist, der wird auf der Stelle seinen Minderwertigkeitskomplex los. Er muss nicht mehr verbittert und eifersüchtig auf andere schauen, weil er weiß, wie wertvoll er selber in Gottes Augen ist. Darum gilt für Menschen, die die Ressourcen vom Evangelium erkannt und ergriffen haben. Das Evangelium sagt uns das. Das ist die gute Nachricht. Evangelium heisst die gute Nachricht. Dass egal, wo du bist, im tiefsten Pazifik oder auf Mount Everest, du bist von Gott angenommen und geliebt. Das ist das Evangelium. Also Leute, die das verstanden haben, die sind weder arrogant noch plagt von Selbstzweifeln, sondern strahlen Frieden aus. Und die dritte Auswechslung, Vertrauen ist die Kontrolle. Du kannst nicht alles im Griff haben, du musst auch nicht. Wichtiger ist, dem zu vertrauen, wo alles im Griff hat. Wer ist denn stark genug, um den Sturm von deinem Leben in den Griff überzukommen? Und den Lärm in deinem Herz entgegenzutreten. Es ist Jesus, der in seinem Wort verspricht. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Dem, Jesus, dem kann man vertrauen und kann die Kontrolle abgeben. Der Jesus hat alles unter Kontrolle, auch wenn du das manchmal nicht spürst. Ich bin sicher, dass der Andreas Hartmeier das nicht immer spürt. Vielleicht lange Phasen hat, wo er es gar nicht spürt. Aber er hat es unter Kontrolle. Gott redet zu dir, du bist mein Kind, du kannst loslassen und vertrauen. Ich bringe dir sicher ans Ziel, hör auf zu versuchen, das Unkontrollierbare in den Griff zu bekommen. Vertrau mir, auch wenn Unsicherheiten, Brüche und Stürme über dich ergehen. Der David spricht die grossartige Bildsprache von einem Säugling, ihr seht den auch, der unruhig ist und schreit, weil er hungrig ist. Habe ich da nicht drin? Weil er hungrig ist und das Leben so schlimm ist. Könnt ihr euch vorstellen, ein Kind, das zwängelt, das Theater macht. Genau so sieht der Unfrieden in unserem Herz aus, bildlich gesprochen. Im Psalm wird gezeigt, wie der Säugling sich beruhigt und im wahrsten Sinn vom Wort gestillt wird. Sein Hunger ist gestillt worden, jetzt ist er gelassen und ruhig. Ein Bild vom Frieden. Ich wollte euch das zeigen, aber es hat anscheinend nicht mehr aufgeladen. Es ist genau das, was du dir für dein Herz wünschst. Und auch Gott. Am Schluss vom Psalm schreibt der David, Israel, hoffe auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Diese Hoffnung war für den David der Grund, warum Ruhe und Gelassenheit überhaupt möglich war. Unsere eigenen Bemühungen, Frieden zu schaffen, sind allenfalls von kurzfristigem Erfolg. Hoffnung auf Gott aber trägt jetzt und bis in Ewigkeit. Der David hat das gewusst, obwohl er die viel größere Hoffnung, die wir in Christus haben, bestenfalls aus der Ferne gesehen hat. Und da schließt sich der Kreis mit der Osterpredigt vor einer Woche. Und dem Shalom Alechem von Jesus und seinen Freunden. Das Kreuz ist der Ort, an dem Christus ein für alle Mal Frieden gemacht hat. Das Kreuz ist der Ort der Vergebung. Und das Kreuz beweist, dass Jesus alle seine Versprechungen erfüllen wird. Dass sie wahr sind und er sie erfüllen wird. Der Paulus erkennt in Römer 8, 32, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Darum ist Jesus so wichtig und darum braucht es Jesus. Damit sagt er im Grunde das Gleiche wie der David im Psalm 131. Wir brauchen keine Angst zu haben, wir kommen zu kurz. Wir müssen auch nicht versuchen, alles im Griff zu haben. Gott schenkt uns in Jesus alles, was wirklich Wert hat. Setzen wir doch unsere Hoffnung ganz neu auf den Sohn Gottes, der für uns gestorben ist. Und zwar nicht nur, damit wir wieder Frieden mit Gott haben, sondern auch, damit wir eine Grundlage für Gelassenheit, Ruhe und Frieden ganz tief in uns hinein finden. Das ist das ultimative Rezept gegen Herzinfarkt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du Lebensqualität schenken willst. Dir geht es nicht nur darum, um uns für die Ewigkeit zu retten, sondern dir geht es darum, dass wir hier auf dieser Welt schon tiefen Frieden und eine Ruhe und eine Gelassenheit finden können. Und es ist so schwierig. Selber, als ich die Predigt vorbereitet habe, denkt, wie bringe ich die Finden weg aus meinem Leben? Es ist gar nicht so einfach. Aber danke, dass du uns das Angebot machst. Danke, dürfen wir es unter die Dusche schicken und du und neue Spieler einsetzen. Danke für die Möglichkeit, die du uns gegeben hast. So mit diesen Punkten in unserem Leben, wo es nicht so optimal läuft, nochmal neu nachzufahren. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Wir wollen dir mit unserem Leben näher gehen. Egal, wo wir stehen und wie die Umstände sind. Amen.